Herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen und vor allem neuen Hörstück des Fraport Skylanders Podcast. Mein Name ist Jörg Behren und ich freue mich, euch willkommen zu heißen zu einer neuen Warm-Up-Edition zusammen mit Mal Schmidt-Schäuber und Jan Kullert. Moin Männer, wie geht's euch?
Gut, ja, gut. Und dir?
Gute, mir geht's prima. Gute.
Alles bestens. Männer, wir haben endlich wieder Heimspiel nach fast einem Monat Pause. Und das ist gut so, am 17.03. um 15 Uhr in der Süberg Energie Arena. Endlich wieder Heimspiel der Fraport Skyliners gegen die Eisbären Bremerhaven. Doch bevor wir uns darüber Gedanken machen, müssen wir einen ganz kurzen kleinen Blick zurückwerfen. Denn die letzte Warm-Up-Edition behandelte schließlich das Spiel der Spiele, das wichtigste Heimspiel des Jahres, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, nämlich das Hessen-Derby. 94-67 ging das selbstverständlich an uns und nicht an irgendeinen anderen Club aus Mittelhessen, soweit ich weiß. Wie zufrieden wart ihr mit der Vorstellung, Malz? Wie hast du das damals gesehen, das Treffen, das Zusammentreffen mit Robin Benzinger und Co.?
Oh, das ist ja schon so lange her, Jörg. Aber man kann
ich
ja
weiß,
so...
Ich weiß, wir beide sind schon ein bisschen älter, aber ich habe es noch zumindest ein bisschen in Erinnerung.
Ja, aber so ein grandioses Spiel, Sieg gegen den Rival aus Gießen ist immer was man erinnern wird. Also es war kein Buzzerbeater, aber es war eine Klatsche. Und ja, die Gießener Fans waren ganz schön leise dann irgendwann in die zweite Halbzeit. Nicht? Da kam nichts mehr. Und also das war ein richtig gelungener Sonntagnachmittag für die Fraport Skyliners. Und alle die Fans sind eigentlich alle glücklich nach Hause gegangen. Also ich werde dieses Spiel in guter Erinnerung haben in dieser Saison für die Skyliners.
Definitiv. Also ich habe kaum traurige Gesichter gesehen an dem Nachmittag, es sei denn, es waren halt Gießen-Anhänger. Jan, was hat dir an dem Tag besser gefallen? Die 94 Punkte, die wir gemacht haben, oder die nur 67 kassierten?
Dass ich meine Migräneattacke nur innerhalb von einem Viertel hatte während dem Spiel.
Das war das Nervenaufreibendste an dem ganzen Spiel, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja, es gab viele Leute, die gedacht hatten, weil gleichzeitig mit meinem Zusammenbruch da an der Bande ist wohl auch die Bandenwerbung ausgefallen für einen Moment. Deswegen haben viele Leute in der Arena gedacht, ich hätte einen Stromschlag gekriegt.
Das werden wir nochmal genauer untersuchen müssen, auf jeden Fall. Also die Nummer ist noch nicht...
es war kein Stromschlag. Ich hatte eine Migräneattacke. Mir ging es sehr, sehr schnell, sehr, sehr schlecht. Mir ging es aber auch dank der medizinischen Personal in der Halle sehr schnell auch wieder gut. Dafür erstmal danke an die Sanitäter und den Teamarzt in der Halle auf diesem Wege noch. Was hat mir am besten gefallen? Vor allem die Highlight-Games. Ich meine, Miles und ich wurden im Laufe des Spiels immer mal wieder ziemlich laut, weil das war halt, also ab einem gewissen Punkt wurde halt einfach nur noch gezaubert, ne? Und da machen 94 Punkte am Ende dann natürlich Spaß. Ich meine, man hätte Gießen ja auch unter 60 halten können, wie du gesagt hast. Das ist halt so ein Dorfverein aus Mittelhessen, ne? Die kann man dann auch mal unter 60 halten.
Das mit dem Dorfverein hast du gesagt, aber ein anderer Club aus Mittelhessen, aber es passt schon. Und dann wollen wir an dieser Stelle, um die Nummer kurz und bündig abzuschließen, noch einen Blick kurz werfen auf unsere steilen Thesen, die wir vor dem Spiel aufgestellt haben. Jan, du hattest gesagt, wir machen 100 Punkte. Ich sag mal so, mit den 94 waren wir zumindest auf einem guten Weg. Miles sagte, Dwayne Wilson würde maximal 9 Punkte machen. Am Ende waren es 17. Zumindest einer von den Jungs, der da gescored hat. Und meine steile These war, dass wir keinen vollen Benzing sehen. Dazu kam es dann tatsächlich auch. Robin hatte am Ende 13, 1 und 2. Ich glaube, er hatte mal in einem Angriff einen Post-Touch und einen One-Dribble-Pull-Up, aber auf jeden Fall nicht vier Abschlussversuche innerhalb von einer Possession. Von daher sind wir da irgendwie alle so semi-knapp an unseren steilen Thesen vorbeigeschlittert. Womit wir aber dann auch direkt reinschlittern oder dann anschließend reingeschlittert sind, vielmehr in die Länderspielpause, wo es ein bisschen DBB-Basketball zu sehen gab und anschließend nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der ProA, zack, 3 Auswärtsspiele, um irgendwie ja, ne, so ein bisschen wieder Fahrt aufzunehmen nach dem DBB-Break. Einmal in Trier, einmal in Düsseldorf, einmal in Bayreuth, Bilanz 2 Siege, 1 Niederlage. Ist das eine Bilanz, mit der du leben kannst, Miles? Oder was nimmst du mit aus diesen drei Auswärtsspielen in Folge?
Also auf jeden Fall. Also auswärts zu gewinnen ist immer groß. Und 2 von 3 zu gewinnen kann man gerne mitnehmen, wenn man bedenken muss, wie schlecht die Serie da begonnen hat in Trier. Aber dann innerhalb von 48 Stunden in Düsseldorf zu gewinnen, war gut, auch wenn das nicht das beste Spiel war von Frankfurt, also waren auch Up-and-Down-Phasen, aber die haben die 3-Game-Road-Trip stark beendet in Bayreuth, die Defense war wieder richtig gut und ich hoffe, die können an diese tolle Leistung weiter dran knüpfen im nächsten Spiel gegen die Eisbären Bremerhaven.
Wie sehr hat dich das, oh Gott, das tut mir ja weh, das vorzulesen, ne? Dieses 55-90 in Trier mitgenommen, Jan? War das so, dass du dachtest, um Gottes Willen, das ist ja genau das, was du nicht brauchst zu Beginn dieser drei Auswärtsspiele in Folge? Oder war das so, naja, zum Glück haben wir 2 Tage später ein Spiel, das Spiel in Düsseldorf und alles wird gut?
Tatsächlich war ich nach dem Trierspiel ein bisschen besorgt, weil wir wussten ja alle, in was für einer Situation die ART Giants Düsseldorf gerade stecken. Bedauerlicherweise. Und ich hatte mir da ein bisschen Sorgen gemacht, weil die Giants Düsseldorf haben unglaubliche mentale Stärke bewiesen, nach allem, was dort im Verein momentan los ist. Und das haben sie uns klar auch gezeigt im Spiel. Ja, also als Spieler nach so einer Nummer innerhalb des Vereins so aufzutreten, zeugt von einer mentalen Stärke, die du erstmal haben musst. Also hatte ich schon ein bisschen Sorge nach dem Trierspiel tatsächlich. Vor allem, weil für Düsseldorf geht es halt auch gleichzeitig um den Abstieg. Dass Trier der Aufstiegsfavorit Nummer 1 ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren mehr hier in der Runde. Das Ding war die Art und Weise, wie wir das verloren haben gegen einen eventuellen Finalgegner dann später mal in den Playoffs. Weil dass Trier die Playoff-Finals erreichen wird, ist, glaube ich, unumstritten. Und ich glaube, es ist nicht gut für unsere Mannschaft, gerade gegen diesen Gegner, den wir in den Playoffs eventuell wiedersehen werden, so auf die Mütze zu kriegen und sie so, ich sag mal wirklich, ohne jetzt respektlos den Jungs gegenüber sein zu wollen, sich so schlecht zu verkaufen. Also auch wirklich so null Körperspannung zu zeigen, eine unglaublich weirde Shot-Selection, die Jungs getroffen haben. Also der wird ja... Es ging halt gar nichts, es ist alles schiefgelaufen und dementsprechend war dann das Bayreuth-Spiel wieder eine gewisse Genugtuung, wo ich gesagt habe, ja, da haben die Jungs wieder ihren Basketball gespielt, auch gegen Düsseldorf haben sie einen guten Basketball gespielt, auch wenn es zäh war, aber ich glaube, sie haben jetzt wieder den Flow gefunden nach der Klatsche gegen Trier. Ja, deswegen, ich bin sehr positiv gestimmt eigentlich für das Heimspiel jetzt am Wochenende.
Ja, da fallen mir noch 2 Dinge zu ein. Das eine, was ich dahingehend ganz gut fand, das hast du angesprochen mit dem Bayreuth-Spiel, war einfach, dass du in Bayreuth auf ein BBC-Team triffst, was auch sich definitiv strecken muss, wenn sie irgendwie noch eine Chance auf die Playoffs haben wollen. Also die hatten auch so einen, ja, nicht Druck, ne, aber du hast schon gemerkt, so, okay, ey, die wollen halt langsam mal in die Pötte kommen, damit sie irgendwie noch eine Chance haben, unter diese ersten 8 zu rutschen und das dann so souverän runterzuspielen. Das war schon echt gut. Und auf der anderen Seite, um diese Trier-Nummer abzurunden, wenn du dann siehst, naja, okay, wir kriegen damit 35 auf die Mütze, 2 Tage später watschen die Hagen ab, am Ende zwar in Anführungsstrichen nur mit 15, aber auch die hätten noch 2 Stunden weiterspielen können, da hätte sich am Endergebnis nichts mehr getan. Naja, und dann fahren die auf einmal, ich glaube, sie waren in Quakenbrück und verlieren auf einmal bei den Dragons. Das,
boah, das
zeigt uns Nummer, ja, dann, ey, auch wieder so, ah, Moment, dieses Überteam kann man auch schlagen. Also das
aber du darfst doch nicht vergessen, in Quakenbrück spielen ist immer scheiße, weil du hast da immer das ganze Dorf in der Halle. Ja? Also in Quakenbrück spielen, ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen. Ich war einmal dort live vor Ort. Diese Halle ist unglaublich eng, die ist unglaublich kompakt. Die macht echt keinen Spaß als Gastmannschaft. Das bin ich ganz ehrlich. Also da zu spielen ist, glaube ich, nie schön, egal auf welchem Platz Quakenbrück steht.
Definitiv, absolut. Also es gibt noch einige Hallen in Basketball-Deutschland, die sind vielleicht nochmal eine Spur ätzender, aber Quakenbrück ist definitiv speziell. Also gerade wenn du halt viele, auch eventuell den einen oder anderen Rookie hast oder viele die vielleicht eher größere Hallen gewohnt sind. Ne? Und dann kommst du da in diese kleine, schnuckelige Adland Arena. Das ist schon sehr speziell, das ist schon definitiv tough.
Na gut. Die dann aber aus allen Rohren platzt und bei jedem Korberfolg explodiert, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, genau. Das ist schon, das fühlt sich dann manchmal so an, als ob die mit jedem Treffer gerade irgendwie den Aufstieg klar gemacht hätten.
Ja, aber gut, wir kommen zurück zu uns.
So sieht's aus. Darum blicken wir ein Stück voraus. Wir halten also fest, wir haben ein souveränes 94-67 gegen Gießen erlebt und wir haben diese drei Road Games in Folge mit 2-1 abgeschlossen. Haben jetzt endlich wieder ein Heimspiel, wollen aber an dieser Stelle ganz kurz den Kollegen aus dem Ticketing Department einen Gefallen tun und noch ein bisschen weiter vorausblicken, nämlich schon auf Ostersonntag, den 31.03. Da bieten die Kollegen aus dem Ticketing nämlich das Family Package an. Da kriegt ihr für 25 Euro oder mehr, nämlich dann zwei Tickets für einen Erwachsenen plus ein ermäßigtes Ticket. Das könnt ihr dementsprechend weiter ausbohren und ausweiten, sodass ihr dann ihr und eure Liebsten problemlos am 31.03. zum Heimspiel gegen Münster in die Süwag Energie Arena kommen könnt. Infos findet ihr dementsprechend auf fraport-skyliners.de. Aber bis wir Ostern feiern können und bevor es heißt husch husch ins Körbchen, heißt es erstmal, wir wollen die Eisbären sehen. Männer, endlich wieder Heimspiel, boah, wir haben es gesagt. Jetzt kommen wir hier, jetzt kommen wir hier Euro, mal, das sind machen 10, wir mal das Eingemachte. Das
fürs Rasenschwein.
Ja, auf jeden Fall. Da lege ich auch einen Zehner mit rein. Da lege ich auch noch einen Zehner mit rein. Ist alles gut. 17.03. 15 Uhr, Süwag Energie Arena, Fraport Skyliners gegen Eisbären Bremerhaven. Was machen wir aus der Nummer, Malz? Ist das auf dem Parkett dann auch so klar, wie es auf dem Papier aussieht? Zweiter gegen Elfter? Sind wir klarer Favorit oder wie siehst du das?
Ich denke, wir sind schon Favorit, aber man hat ja die zwei klassischen Teams. Die eine Mannschaft, Frankfurt, richtig starke Defense-Mannschaft und die Bremerhavener eine sehr, sehr starke offensive Mannschaft. Also wenn du den Kader siehst, auf Papier, ich meine, die haben da wirklich sehr, sehr starke Spieler und dass sie nur so eine schlechte Bilanz haben, ist schon ein bisschen überraschend. Ein großer Grund dafür will ich jetzt nicht nennen, weil ich möchte noch nach diesem Podcast Freunde haben. Manchmal muss man einfach nicht die Eier haben, um das zu sagen, heute sage ich mal nichts. Weil, ja, aber ich sag mal so, ich habe die Eisbären einmal in dieser Saison live gesehen, das war vor kurzem in Koblenz und Bremerhaven hat das Spiel gewonnen, das war einer der absolut schlechtesten Spiele, was ich in den letzten Jahren von Koblenz gesehen habe. Bremerhaven hat gewonnen, aber was Bremerhaven da gezeigt hat, hat mich absolut nicht überzeugt, also das war wirklich sehr, sehr wenig von Team Basketball zu sehen. Ich habe wirklich nur ein Spiel gesehen. Also ich gehe jetzt nur von diesem einen Spiel ab. Und ich meine, ein Aaron Cook macht fast 6 Assists im Schnitt. Also der hat da schon einige sehr starke Playmaking-Spiele gemacht. Aber das Spiel, was ich gesehen habe, also das war wirklich nicht schön anzusehen. Daher denke ich mal, ich meine, die Skyliners sind schon eine disziplinierte Mannschaft und vor allem in der Verteidigung haben die schon sehr, sehr stark in dieser Saison agiert. Und die Bremerhavener sind natürlich, wie ich gesagt, sehr stark. Drittbeste Dreierquote in der Liga, drittbeste Zweierquote. Also die Skyliners, also klar, eine starke Defense-Leistung ist wichtig, aber wenn die auch einigermaßen in die Offense gut exekuten, denke ich, müsste das für die Skyliner schon ein klarer Sieg sein. Also ich gehe da sehr optimistisch in die Partie rein und denke, dass die Frankfurter anknüpfen werden von die sehr, sehr geniale Leistung, was die in Bayreuth abgeliefert haben.
Ja, Malz, du hast es gerade angesprochen, ne? Bremerhaven hat offensiv wahnsinnig viel Potenzial. Jetzt haben sie tatsächlich die letzten beiden Spiele verloren, haben gegen Vechta nur 71 Punkte gemacht, haben gegen Münster in Anführungsstrichen nur 83 gemacht, haben aber jeweils 91 und 109 kassiert. Jan, inwiefern müssen wir uns, auch wenn sie, wie gesagt, jetzt bei den letzten beiden Spielen offensiv nicht so richtig heiß gelaufen sind, uns vor dieser Offense, die Bremerhaven mitbringt, auf was müssen wir uns da gefasst machen? Was ist da oder wer ist da vielleicht der Dreh- und Angelpunkt?
Also ein Dreh- und Angelpunkt wird Miles nachher auf jeden Fall noch ansprechen. Ich habe drei von den Jungs auf dem Visier. Das eine ist Matthew Frierson, einer von den US-Boys, einer der Guards. Kommt aus der Division 1 von den Citadel Bulldogs. Starke Uni, kompletten 4 Jahre dort gemacht, jedes Jahr ein bisschen besser gewesen. Und ist dann einen Weg gegangen, den US-Amerikaner, für einen US-Amerikaner super selten ist. Er ist zu Campo Mourão gewechselt. Ich spreche das 100% falsch aus. Alle Portugiesen dürfen mich jetzt steinigen. Er ist nach Brasilien gewechselt. Er hat dort in der ersten Liga gespielt. Auch ganz solide für die erste Profistation. Hat in Bonn dann gespielt. Hat dort keinen richtigen Fuß in die Tür gekriegt. Und ist nach Bremerhaven gewechselt und ist sofort zum Leistungsträger geworden. Und ist vor allem in der letzten Saison mit einer Dreierquote von 53% aufgefallen. Du musst erst mal mehr als die Hälfte deiner Dreier über eine ganze Saison treffen. Das ist sackgefährlich. Dieses Jahr auch mit 43,1 von der Dreierlinie, punktetechnisch ein bisschen gefallen, aber trotzdem noch wahnsinnig starker Spieler. Das gleiche gilt für Aaron Cook. Den muss jeder in der Liga immer im Auge behalten, meiner Meinung nach. Ja. Das ist ja auch einer, der hat eine, den würde Miles wahrscheinlich als Mensch mit the bucket, a bucket of titles bezeichnen, schätze ich mal. Weil der hat von der Highschool an Championships eingesammelt, war mit der Gonzaga University sogar im NCAA Division One Final gestanden 2021. Das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Hat mit der Southern Illinois University Titel in der MVC Conference gewonnen. Am laufenden Band hat dort auch eigene Auszeichnung für sich, für seine Spielweise bekommen. Auch ein Spieler, der, wenn er heiß läuft, wahnsinnig gefährlich ist. Hat er ja auch statistisch dieses Jahr auch gut unter Beweis gestellt. Aktuell mit 12,4 Punkten im Schnitt der beste Spieler, der zweitbeste Spieler. Weil der beste Spieler momentan ist, bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ein Isländer in meinen Augen bei Bremerhaven. Ich finde, es passt ja, die kalte Nordluft und kalte Luft in Island, das passt ganz gut zusammen. Da hat er wahrscheinlich nicht so eine große Zeit gehabt, um sich akklimatisieren zu müssen. Hilmar Henningsson, was viele nicht wissen, der war mal kurz für einen Stint bei Valencia Basket, hat dort aber auch keinen Fuß in die Tür gekriegt, aber man muss ja auch vorstellen, das ist Valencia Basket, ne? In Island ein gestandener Profi, letzte Saison dort 18,0 Punkte pro Spiel im Schnitt gemacht, bei 5,2 Rebounds und 4,2 Assists. Das ist eine Monster-Statline. Aber dass der das so fast 1:1 in die zweite Basketball-Bundesliga nach Deutschland überträgt, die ja niveautechnisch ein Stück drüber ist, hätte ich nicht erwartet. Ja, 12,2 Punkte auf 2,6 Rebounds und 2,0 Assists. Ja, und das bei soliden 32% von der Dreierlinie und 47% aus dem Feld. Also wenn wir morgen irgendeinen Spieler stoppen müssen, dann Henningsson, in meinen Augen ganz klar Hilmar Henningsson. Also der ist für mich eine sehr interessante Personalie und eine, die eventuell auch in Richtung Bundesliga spielen kann.
Und vor allem, das ist auch so ein Typ, der braucht halt nicht lange Zeit, um heiß zu laufen. Ne? Der spielt ja auch nur irgendwie knapp über 20 Minuten im Schnitt und kommt dann auf entsprechende Zahlen, die du ja schon genannt hattest, wo du genau weißt, ey, sobald der Typ auch nur den dicken Zeh irgendwie aufs Parkett setzt, musst du dem halt irgendwie auf die Füße stehen. Ne? Aber es stimmt schon, es ist ganz spannend zu sehen bei dem Kader, dass du viele Jungs hast, die auch einen teils etwas steinigen Weg genommen haben. Also gerade Frierson finde ich ein total spannendes Beispiel.
Oder
wo alle damals gedacht haben, er hat in Bonn Regio gespielt und da war er jetzt auch nicht die Übermaschine, hat teilweise mit der BBL damals trainiert, aber so der Move dann nach Bremerhaven, wo man dann gesagt hat, okay, aber ist der kleine weiße Junge nicht vielleicht ein bisschen zu schmal für die Pro A und der Beweis, naja, hey, ja, wenn du schmeißen kannst, dann kannst du schmeißen.
Ja, oder guck dir doch Jordan Giles an, das ist auch so ein Beispiel, ne? Einer von den Amis von Bremerhaven, ja, University of Kansas City Kangaroos heißen die komplett. Kleines Division One College, ist dann nach Schweden, Finnland und ich glaube Luxemburg war er auch. Also Auch ein ganz interessanter Wechsel. Wobei er in Schweden natürlich einer der absoluten Topspieler damals war, ne? Bei den Copping Stars mit 18,7 Punkten pro Spiel im Schnitt. Also wenn der mal einen heißen Tag hat, dann muss man sich auch nicht wundern.
Ja, definitiv. Und dann haben wir einen Namen noch gar nicht genannt. Und da holen wir jetzt Miles wieder mit an Bord. Auch von so einem, der irgendwie schon ein bisschen was gesehen hat. Und wo man sich beim Blick auf seine Station und auf seine Vita dann vielleicht doch gar nicht mehr so sehr wundern muss, dass genau der aktuell der Topscorer dieser Eisbären Bremerhaven ist. Von wem reden wir mal jetzt?
Ja, Nick Hornsby. Das ist ein Spieler, der eigentlich Deutschland als seine tote Heimat gefunden hat, weil er hat seine Karriere hier begonnen, damals in der Pro B mit Gießen. Da hat er 13 Punkte im Schnitt gemacht und weil er schon da so talentiert war, durfte er auch zweimal mal ran, damals noch mit Gießen in der BBL und hat da schon mal ein bisschen Luft geschnuppert. Und dann war er insgesamt 3 Jahre bei den Bayer Giants Leverkusen und da hat er jedes Jahr zweistellig gepunktet und dann mittendrin oder zwischendurch 2 Jahre in der Top-Liga in Israel in der Winner League. Und das ist ja auch, da spielen ja auch richtig starke Spieler in Israel, auch viele Ex-NBA-Spieler. Und hat an der Sacramento State begonnen. Da hat er auch jetzt nicht so die Top-Statistiken aufgelegt, aber wie gesagt, war ein guter Teamspieler. Damals noch Teammates mit Marcus Graves, der jetzt bei Trier spielt und ist einfach ein Allrounder. Ich meine, wenn du seine Stats ansiehst, also er kann scoren, er kann rebounden, er macht fast 4 Assists im Schnitt. Und wenn er mir selber gesagt hat, er spielt wie Draymond Green, dann ist das so mit den Statistiken, dann passt das auch so ein bisschen. Also ein ganz, ganz toller Spieler. Ich schaue ihm wirklich sehr, sehr gerne zu. Und nicht jeder kann sagen, ich habe mal am College gegen Mr. Fear the Beard gespielt. Ja. James Harden. Und dann noch eine Sache wollte ich nur sagen. Jarrell Reichel ist auch ein ganz, ganz interessanter Spieler. Der hat, für die, die es nicht wissen, seine Karriere bei Eintracht Frankfurt begonnen. Ist auch in Frankfurt geboren, ist Deutsch-Amerikaner. Und ist dann in sehr, sehr jungen Jahren, ist er 3 Jahre nach New Jersey gezogen und hat da an der High School gespielt und hat einige Male gegen Kyrie Irving an der High School gebattelt. Also immer wieder interessant zu sehen, wo einige von diesen Jungs waren. Und ja, einige von diesen Jungs sehen wir alle am Sonntag und ich freue mich drauf.
Kurz noch zu Nick Hornsby. Finde ich persönlich sehr wichtig. Man darf halt auch nicht unterschätzen, was er in diese eher in die, jetzt mal Jarrell Reichel oder auch Robert Oehle weggelassen. Bringt Hornsby durch seine Station bei Hapoel Be'er Sheva und Maccabi Haifa, das sind jetzt keine unbekannten Clubs aus Israel, auch internationale Erfahrungen mit, weil er mit Maccabi Haifa, der soweit ich weiß, auch Basketball Champions League gespielt.
Ja.
Korrekt, genau. Also ein bunter, spannender und vor allem nicht ganz ungefährlicher Potpourri, der uns da erwartet am Sonntag. Womit wir dann, weil wir gleich noch noch irgendein anderes Thema, irgendwas mit Ziegen, hier liegt so ein Ziegenduft in der Luft. Ja. Irgendwas müssen wir gleich noch besprechen. Kommen wir zur Schlüsselstatistik. Was habt ihr als Schlüsselstatistik für eben dieses Spiel gegen die Eisbären Bremerhaven auf dem Zettel? Wir fangen diesmal mit Jan an.
Ich war noch stumm. Schlüsselstatistik habe ich ganz klar gar keine Statistik wirklich rausgenommen, sondern ich habe mir eine Spielweise rausgesucht, nämlich Defense. Du hast es gerade angesprochen, Bremerhaven hat in den letzten Spielen ziemlich, ich nenne es mal die Schweizer Käse-Variante von Defense gespielt. Und ich glaube, wenn wir da auch den entsprechenden Bohrschlüssel ansetzen, werden wir da noch ein paar Löcher reinbohren in den Schweizer Käse. Und die Bremerhaven entsprechend wahrscheinlich nochmal ein wenig auseinandernehmen. Auf der anderen Seite müssen wir halt auch gleichzeitig defensiv gut stehen, damit eben so ein angesprochener Henningson oder auch Hornsby und so weiter dann nicht plötzlich heiß laufen und uns plötzlich aus der Halle schießen. Also Defense ist für mich tatsächlich so ein Key Factor auf beiden Seiten.
Absolut. Miles, was hast du auf dem Zettel?
Ich habe alle schon aufgeschrieben, ist der Jan mir vorweg, da schließe ich mich an. Wie gesagt, das Spiel, was ich in Koblenz gesehen habe, da habe ich wenig Struktur in der Offense gesehen, also viele Ballverluste. Und ja, die Dreier können die werfen. Also ich bin dabei, wenn die Dreier bei 25% halten und so bis 18, 19 Turnovers bringen, haben die Frankfurter gute Chancen zu gewinnen.
Ja, und ich werfe noch ein tatsächlich, das Thema Assists. Bremerhaven im Schnitt mit 18,9 Assists verteilen die Jungs von der Küste die fünften meisten Vorlagen der gesamten Liga. Spannend ist tatsächlich, dass in den 12 Spielen seit dem Jahreswechsel haben sie bei Niederlagen nur 16,8, bei Siegen 20,0 Assists aufgelegt. Also ganz klar muss da eigentlich die Marschroute sein, dementsprechend den Jungs dementsprechend in den Passwegen zu stehen, dass sie nicht so viele einfache Dinge oder offene Würfe zumindest dann durch den Pass herausspielen. Kommen wir zum Duell des Spiels. Auf was freust du dich da besonders, Miles?
Ich bin ja eigentlich immer bei den Point Guards, kleineren Spielern, aber heute zum ersten Mal, glaube ich, bin ich beim Center-Duell und ich sage einfach mal, Ife Ajay gegen Robert Ohle. Ajay hat ja im letzten Spiel ja auch begonnen und kommt langsam in Fahrt, hat in den letzten drei Spielen zweistellige Punkte, macht in der Saison 9 Punkte, 4 Rebounds. Robert Ohle ist ja eine Macht, spielt seine zwölfte Pro-A-Saison, hat in den letzten 11 Pro-A-Saison hat er 8-mal in der Saison immer zweistellig gepunktet. In dieser Saison macht er 11 Punkte, 6 Rebounds im Schnitt, ist aber richtig heiß gelaufen jetzt in den letzten 5 Spielen, macht im Schnitt 16 Punkte, 6 Rebounds. Und das ist mal wieder ein richtig, richtig gutes Duell für einen Frankfurter Big Man gegen so einen richtig Brocken, weißt du, so einen Spieler, wo die dann vielleicht in einer 5-Spiele-Serie in den Playoffs gegeneinander kommen müssen, so wie gegen Trier, gegen Zirbis, Vazak. Ole ist ja wirklich ein massiver Spieler und da freue ich mich zu sehen, wie der Ajay gegen ihn spielen wird. Und das wird sicherlich ein interessantes Duell.
Definitiv, die gute alte Paderborner Schule. Jan, wen hast du auf dem Zettel?
Gut, wenn er diesmal die Center nimmt, habe ich mir fast schon in weiser Voraussicht diesmal die Shooting Guards rausgesucht, weil man hat es vielleicht so ein bisschen rausgehört im Laufe des Podcasts. Ich bin so ein bisschen begeistert dieses Jahr von Hilmar Henningsson, dem Isländer, weil der hat einfach, der Junge hat Eis in seinen Venen, ne? Also der kann in jeder Halle die Lichter ausschießen. Und das Ding ist, wir haben auf derselben Position genau so einen Dude. Und der heißt Booker Coughlin. Und wenn die beiden sich gegenseitig von der Dreierlinie anstacheln, dann gnade uns Gott, das wird ein Three-Point-Contest. Alter Vater, das kann richtig fetzen da von der Dreierlinie.
Ja, das da könnten wir schon mal anfangen, die Netze nochmal irgendwie mit Teflon zu beschichten, dass da nichts anbrennt, auch so sehen. Finde ich einen guten Pick, definitiv. Mein Pick geht... sind das noch Guards? Kann man das noch dazu sagen? Ja, im weitesten Sinne, auch wenn die Jungs voraussichtlich nicht in kurzen Hosen und ärmellosen Shirts übers Feld laufen, sondern in langen Hosen wahrscheinlich an der Seitenauslinie stehen. Ich habe Dennis Wucherer gegen Stephen Key da stehen. Die beiden Coaches, die bekanntermaßen von 2015 bis 2017 in Gießen und von 2018 bis 2021 in Würzburg gemeinsame Sache gemacht haben und das sind halt so, ne, auch zwei alte Buddies, die unheimlich gut miteinander können, aber wo auch ganz klar ist, hey, dieses Spiel willst du gegen einen alten Kumpel nicht verlieren. Und da bin ich mal gespannt, was sowohl der eine als auch der andere da nochmal aus dem Hut zaubert, um am Wochenende dann dementsprechend Oberwasser zu haben. Außerdem ganz nebenbei, Stephen Key schuldet mir noch ein 1-gegen-1, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. kommen wir zur steilen These, Jungs. Jetzt heißt es wieder, wie weit kann man sich aus dem Fenster lehnen? Miles, was gibt's bei dir?
Ja, eine starke offensive Truppe, das sind die Eisbären Bremerhaven und ich tippe einfach, dass die Frankfurter des Fraport Skyliners die Eisbären Bremerhaven zu 65 Punkte oder weniger halten, weil nicht nur für den Sieg, aber auch, dass the Minister of Defense, Quantes Robertson, am Ende des Tages auch lächeln kann nach dem Sieg des Skyliners, weil die gut verteidigt haben.
Das war ja fast schon ein Spoiler zu dem, was gleich noch kommt, aber das ist gut so. Jan, was gibt's von dir?
Oh Mann, Miles, ey, mach doch wenigstens Spoiler-Alert, ey. Jetzt bin ich gar nicht mehr überrascht. Nein, was es von mir gibt, ich sag, wir werfen über 10 Dreier. Wir treffen über 10 Dreier am Sonntag.
Okay, das ist okay, das nehmen wir so auf. Von mir geht es dahingehend, dass wir gesagt haben, hey, also beziehungsweise das Thema, was ich eben hatte, ne, Bremerhaven, eine der Mannschaften der Liga, die sehr gut den Ball durch die eigenen Reihen passt. Ich behaupte, dass Bremerhaven auf maximal 15 Assists kommt. So, ist notiert. Daran werden wir uns im Nachgang messen lassen. Kommen wir noch abschließend zum MVP. Da lege ich dann dementsprechend einmal kurz vor, weil ich gerade eh noch dabei bin. Wir hatten eben schon ein Center-Duell, was Miles genannt hatte. Ich sage, könnte eine Partie für Lorenz Brennecke werden, der nämlich mit Hendrik Drescher auf einen alten Alba Berlin-Buddy trifft und dem mal so richtig zeigen will, wo der Hammer hängt. Dementsprechend Augen auf, Lorenz Brennecke macht ein gutes Spiel. Wer wird dein MVP, Miles?
Ich bleibe leider weiterhin sehr langweilig, weil ich warte noch, dass es endlich wieder mal passiert. Booker Carpoin, 9 Punkte gegen Bayreuth. Ich warte und warte und warte, bis er mal 20 plus Punkte macht und richtig ausbricht. Also hier ist mein MVP.
Talk it into existence, alles klar. Jan, wen hast du auf dem MVP-Zettel?
So, jetzt habe ich ja viel über die Guards geredet. Jetzt will ich auch mal wieder zu einem Center gehen, weil mir Ife Ajayi von Spiel zu Spiel besser gefällt. Und ich sag mal, ich prophezei einfach mal ein schmackhaftes Double-Double von Ife Ajayi am Sonntag, weil alle haben die Dreierschützen im Visier und Ife Ajayi sammelt die ganzen Bretter ein und macht nebenbei noch lässig 12 Punkte.
Das klingt auf jeden Fall nach dem Plan. So, Männer, womit wir eigentlich jetzt schon irgendwie am Ende sind, aber dann doch nicht, ne? Weil bekanntlich kommt das Beste zum Schluss. Also wenn jetzt bei all dem, was wir erzählt haben und worüber wir so fabuliert haben und uns ausgetauscht haben, nicht schon Bock auf dieses endlich wieder Heimspiel nach einem Monat Pause in der Süberg Energie Arena gemacht hat, dann haben wir noch was, ne? Miles, was war da noch? Hilf mir nochmal, du hast da gerade was gespoilert. Was passiert sonst noch am Sonntag?
Ja, da wird noch irgendein Trikot mit der Nummer 23 nach oben neben Pascal gesetzt. Irgend sowas passiert, oder?
Ich weiß nicht. Jan, hast du eine Ahnung, worum es gehen könnte?
Weiß es nicht, aber ich habe auch gerade irgendwie so einen merkwürdigen Ziegengeruch hier bei mir in der Bude. Ich weiß nicht. Irgendwas riecht hier komisch.
Irgendwas riecht hier. Oh, das riecht nach Erfolg, das riecht nach einem Defensive Player of the Year, das riecht nach einem FIBA Europe Cup MVP, das riecht nach einem FIBA Europe Cup Champion und das riecht nach einem Qantas Lamar Robertson Senior, der nach 14 Jahren bei den Fraport Skyliners im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat. Die Sneaker, die Pennies und die Foam Posites und die Air Jordan 12s an den Nagel gehangen hat und Tess ist am Sonntag in der Halle und bei der Gelegenheit passiert nämlich genau das. Wir ziehen das Trikot mit der Nummer 23 unter die Hallendecke. Pascal Roller bekommt endlich Besuch von jemandem, der es verdient hat, unter die Hallendecke gezogen zu werden. Jungs, 14 Jahre ist eine unfassbar lange Zeit. Ich hätte fast unfucking fassbar lang gesagt, aber genau das ist es auch. Was kommt euch zuerst in den Sinn, wenn ihr an Tess denkt, Miles?
Ja, ich hab ja wirklich vom ersten Tag habe ich das ja alles verfolgt. 14 Jahre und unfassbar. Also die Karriere, die er hatte in einer Mannschaft, wir haben es ja schon so oft, ich meine, hinter Ricky Paulding, ich glaube, Ricky Paulding war ein Jahr länger bei Oldenburg, 2007 bis 22. Bitte, jemand hilf mir mit der Mathematik, ich glaube, das sind 15 Jahre, oder? Und also für die Jahre, die Identification-Figur der Easy Credit BBL. Und ich könnte jetzt hier noch wirklich 20, 25 Minuten reden, aber die Zeit haben wir nicht. Deshalb möchte ich jetzt kurz mein Wish hier sagen und dann habe ich es hinter mir. Einfach meine schönsten Erinnerungen mit Tess. Ich fange jetzt mal an. 2010 als Rookie. Damals habe ich ein Easy Credit BBL All-Star-Spiel mit ihm kommentiert. Damals noch bei Radio Fortuna. Ich werde nie vergessen, nach der 2013-Saison hatte mir sein Trikot nach dem letzten Spiel gegeben. 2014 in Vechta. Tez macht den Steal. Der Pass zu Danilo Bartel und Bartel findet Kevin Bright für den Dreier und den Buzzer-Beater-Sieg. 2016 in Chalon. Ich hatte das Glück, durfte da sein, war courtside. Und nachdem der Buzzer gesoundet hat, kam der Tez rüber, hat mich abgeklatscht. Alle Jungs waren so glücklich. Der Buzzer-Beater, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber gegen Oldenburg. Das sind so meine Highlights mit Tez. Und dann natürlich noch, will ich noch kurz hier sagen, so seit, als Covid begonnen hat, da habe ich so eine noch intensivere Beziehung mit Tez gehabt. Alle paar Monate habe ich immer ein paar Artikel über ihn geschrieben und einfach die kuriosen. Ja, wie viel Zeit habe ich denn, Jörg?
Ein bisschen hast du noch, ein paar Sekunden hast du noch.
Tolle Artikel über ihn geschrieben und er hat wirklich so tolle Zitate immer gegeben. Ganz schnell nochmal ein paar von den Titeln. Breakfast, Bacon and Egg Sandwich ended the day as the all-time leading scorer. Das war ja vor kurzem. Dann hatte ich nochmal einmal Tez finds some Tom Brady magic in his hands. Oder Tez would have always had time for kids if he was an NBA superstar. Reese's Peanut Butter Cups for Easter. Tez aces the Bamberg History Test. Und das letzte Titel noch. Stopping PJ Tucker was Tez's biggest NBA challenge. In 14 Jahren hatte ich Tez in 67 Titel für Artikel und Interviews. Es war eine fantastische Zeit, Tez. Thank you for the memories. Und ich freue mich auf Sonntag. Und ja, also für mich ist Tez einer der all-time greatest Fraport Skyliners. Und das war's.
Absolut. Jan?
Ich habe keine Zeit mehr.
Ich glaube, wir können die State of the Game, die 67 Headlines, die Miles über Tez Robertson geschrieben haben, dann belassen wir es dabei. Jan und ich halten einfach mal die Klappe und lassen genau diese 67 Titel auf uns einwirken, die Miles auf uns abgefeuert hat.
Persönliches für mich mit Tess, die ich in den letzten 14 Jahren erleben durfte. Und deswegen ist es für mich auch was Schönes, das einfach so beizubehalten.
So sieht's aus. Und diese gemeinsamen 14 Jahre, die feiern wir mit The Goat, mit der Nummer 23, am kommenden Sonntag, den 17.03. in der Süwag Energie Arena. Wir freuen uns auf euch.